Hallo, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Bürgernde, mein Name ist Benjamin Golme und es ist Montag, der 9. März 2026. Wir sind endlich wieder da mit dem Buster Wochenstart.
Mein Name ist Marcel Joppa. Ein herzliches Hallo auch von mir. Und wie immer gilt, nach der Wahl ist vor der Wahl und der Wochenstart ist in jedem Fall die beste Wahl.
Wir müssten, könnten, sollten heute eigentlich über den Iran sprechen. Aber warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Wir haben ja auch unsere eigenen Katastrophen und das sind die Grünen in Baden-Württemberg.
Richtig. Ich möchte den Iran übrigens nicht aus den Augen verlieren. Wir haben ja auch viele E-Mails bekommen. Jungs, wie ist denn da eure Einschätzung? Auch ganz wertfrei. Äußert euch doch mal dazu. Nun waren wir letzte Woche unterwegs und nicht am Mikrofon. Das werden wir in dieser Woche aber auf jeden Fall machen. Etwa natürlich bei uns bei Buster Berlin am Donnerstag. So viel sei schon einmal gesagt. Aber natürlich sind jetzt die Wahlen in Deutschland und die politische Landschaft uns für den Moment erst einmal näher.
Ja, also meine Sichtweise ist eigentlich recht klar. Der Obermullah aus den Vereinigten Staaten soll einfach in der Hölle brennen mit den Obermullahs aus dem Iran.
Alle werden sie brennen.
Sie werden alle brennen für die schwere Schuld, die sie auf sich laden. Am Ende war das Statement von Grupala und Weidel wahrscheinlich doch das Richtige. Und die ganzen alternativen Medien, egal ob es News war, egal ob es der Kontrafunk war, egal ob es Apollo News war, alle rauf, Tichy, Achse bestimmt auch, alle rauf auf die AfD, alle rauf auf Weidel, alle rauf auf Grupala. Und jetzt brennt ganz Teheran und alle denken sich so, war das jetzt die beste Idee?
Wobei Weidel hat auch eine sehr schöne Figur gestern Abend am Wahlabend gemacht, also so wie man Weidel kennt, aber dazu vielleicht auch gleich später
wieder. Das ist eine super Überleitung. Iran ist ein komplexes Thema. Es kann gut sein, dass wir am Donnerstag was dazu machen. Es ist einfach wirklich, das macht mich wirklich fertig, Opa. Es macht mich ernsthaft fertig. Es ist weit weg, wir könnten uns alle rausziehen, aber irgendwie hängt es ja mit allem zusammen.
Natürlich. Aber nicht zuletzt auch mit unseren Spritpreisen, also alles hängt mit allem zusammen, ja klar.
Es ist witzig, in diesem Fall interessiert mich die Inflation irgendwie gar nicht.
Naja, wart mal ab. Also es kommt immer darauf an, wie stark es ist. Und vielleicht kann ich so viel verraten. Ich bin in der vergangenen Woche in einem Kurzurlaub gewesen in Finnland. Meine Frau und ich, wir versuchen einmal pro Jahr immer zu so einer abgelegenen Hütte im Norden zu reisen und waren jetzt schon länger nicht mehr dort. Und in Finnland sind wir in den Supermarkt und ich hatte Finnland total teuer in Erinnerung. Alkohol sowieso, aber generell, auch wenn man irgendwie was essen geht oder im Supermarkt ist. Und wir gehen da in den Supermarkt und denken uns, das ist aber günstig. Und okay, Bier jetzt nicht, aber generell. Und dann geht man irgendwie in irgendeiner Innenstadt, guckt man auf die Karten von Restaurants, denkt sich, das ist aber, also da ist Berlin jetzt aber gerade teurer. Und das Problem ist, dass wir uns hier in Deutschland massiv ansteigende Preise gewöhnt haben. Wenn man mal schaut, wie ein Döner oder was weiß ich vor 5, 6 Jahren noch gekostet haben. Die anderen Länder haben diese Inflation so nicht gehabt. Und das einst so teure Norden Europas, der einst so teure Norden, liegt jetzt da, wo wir sind oder teilweise, wo wir waren vor 5 Jahren. Also wir dürfen uns hier nicht irgendwie vormachen lassen, dass Inflation nichts ist oder dass das nur so mal ein Schlag war und jetzt irgendwie zurückgegangen ist. Mitnichten, alles wird teurer.
Herr Joppa ist einfach ein Genie. Noch 2 Jahre Inflation und er wird mit Finnair Bier aus Helsinki nach Berlin importieren.
Genau so.
Okay, finde ich ja toll, dass du hier von deiner schönsten Urlaubsgeschichte erzählst. Dann erzähle ich auch nochmal eben von meiner schönsten Urlaubsgeschichte. Das Schicksal hat es so ergeben, dass ich zum Kienberg gefahren bin. Das ist ein Punkt in Marzahn-Hellersdorf.
Das klingt so idyllisch.
Herr Joppa, es ist eigentlich total idyllisch. Das ist direkt am Wuhletal gelegen. Da fährt eine Seilbahn über so ein Seegebiet. Eigentlich ist es total schön, aber das war so krass. Ich habe noch nie einen Ort gesehen, wo ich sagen würde, okay, das ist ein echter Lost Place.
Aha.
Denn da haben sich die Leute mal so richtig schlecht verhalten. Insbesondere eine Motorradgang von 7 bis 9 jungen Männern, 16, 17 Jahre, aber ziemlich kräftig gebaut. Die sind mit Elektrorollern durch die Gegend gefahren, durch diesen Park, haben die ganze Zeit gehupt. Die hatten so spezielle Hupen und geklingelt. Einer ist auch auf einem Rad gefahren, immer eng an Fußgängern vorbei. Die wollten einfach nur Stress provozieren. Sie wollten einfach nur nerven. So richtig pubertäre Nerverei.
Da sind sie bei dir ja an der richtigen Adresse.
Pass auf, ja. Wir hatten einen Termin da in der Gegend, waren mit dem Hund unterwegs und die sind dann an uns vorbeigefahren, haben richtig genervt. Ich sage, oh Gott, sind die nervig, ja. Fahren die zum Rewe, wir sind auch nochmal zum Rewe und da standen sie wieder und haben da posiert. Sind mit ihren Rollern auch in den Rewe rein, haben da sich einen Energy-Drink gekauft, sind wieder raus und ich sage noch zu meiner Frau, ey, gleich knallt's, ich sag's dir. Und sie sagt, nein, das sind ja ganz viele, hör auf damit. Ich so, ey, warte, ich weiß nicht, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. So, dann geht meine Frau zu so einer Frau, so einer Tussi, die schneidet dem Hund die Pfoten. Das war eigentlich der Sinn des ganzen Ausflugs. Ich gucke mein Handy, stehe ganz entspannt am Rande des Parkwegs und da ballern die schon wieder an mir vorbei. Und da war es wirklich vorbei. Da habe ich gesagt, was soll denn das jetzt eigentlich? Ihr fangt langsam an, mich wirklich zu nerven. Und da kam schon der nächste raus, die da an mir vorbei klingelt. Ding, 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 ding. Haben mich also alle provoziert, geärgert, gucken zurück, rufen noch irgendwas Blödes, wa? Ich mein Puls auf 180, gucke in mein Telefon, denke mir so. Da kommen zwei von den kleinen Pennern zurück und fragt der eine mich, rufen Sie jetzt die Polizei? Und ich zudem ungelogen, was soll ich denn jetzt die Polizei rufen? Mit dir wäre ich auch noch alleine fertig. Fährt er wieder von mir. Aber Sie rufen jetzt nicht die Polizei.
Oh Gott.
Und ich, ey Mann, ihr seid junge Männer auf Elektrorollern. Dafür brauche ich doch keine Polizei, Mann. Ja gut, schönen Tag noch. Ich so, ja, euch auch schönen Tag.
Hast du das blaue Auge jetzt oder hast du es nicht?
Nein, nichts passiert. Und ich sag dir was, man könnte jetzt natürlich sagen, Benjamin, du begibst dich in Gefahr. Also ja, weiß ich auch. Es ist nicht ganz ungefährlich, solchen Halbstarken, die auch aggressiv auftreten, entgegenzutreten. Aber ich zitiere die bösen Onkels. Lieber stehen, sterben, als kniend untergehen. Der ganze Park hat sich von diesen kleinen Pennern terrorisieren lassen und keiner macht das Maul auf.
Ja.
Und
ja,
wenn wir uns das gefallen lassen, dass permanent Leute auf unsere Kosten ihre Idiotien ausleben, dann wird sich auch nichts ändern und dann muss halt irgendwer mal kommen und vielleicht auch ein kleines bisschen seine körperliche Gesundheit riskieren und halt doch mal den Mund aufmachen. Und du weißt, dass es im Moment bei mir häufiger passiert und tatsächlich in der Gegend, wo ich jetzt wohne, die eigentlich ja entspannt ist, also Köpenick, Marzahn, Hellersdorf ist jetzt eigentlich nicht die schlimme Gegend wie Neukölln, aber hier bin ich noch viel sensibler, wenn diese Halbstarken sich so verhalten, als wären sie hier irgendwie die Großfamilie aus Neukölln. Hier trauen sie sich das nämlich, aber in Neukölln sind sie klein mit Hut, weißt du? Aber ich bin aus Neukölln und ich bin hier groß mit Zylinder, ihr Bitches.
Aber sag mal, eine Minderheit, die eine Mehrheit terrorisiert und dass man mal den Mund aufmachen soll, das war doch jetzt eine Überleitung zu Baden-Württemberg, oder?
Aber sicher, Herr Joppa, was ist denn da passiert? Wer ist denn hier die Minderheit? Also in Freiburg sind es 42%, die Grünen gewählt haben. In Freiburg, mit der Verpackungsabgabe wir neulich. Die wollen die Scheiße.
Ja,
die
Grünen-Wähler
wollen genau diese Scheiße. Ja. Und ich sag dir auch warum, weil das sind eigentlich verkappte Protestanten. Die wollen einfach nur leiden, die wollen sparen, die wollen nichts mehr haben, die wollen ihren Wohlstand tief im Inneren, wollen sie ihren Wohlstand wieder loswerden, weil sie nicht verdient haben.
Ablass, das ist Ablass wählen, weißt du? So, man hat zwar den SUV, ja okay, und man fliegt auch in den Wintersport, man fliegt dann auch nochmal irgendwie zu einer etwas weiteren Reise im Sommer und man hat natürlich auch irgendwie den Garten mit einem großen Grundstück, aber man fühlt sich irgendwie nicht so richtig gut damit, also man fühlt sich natürlich total gut damit, aber um dieses schlechte Karma auszugleichen, wählt man halt die Grünen. So ein bisschen Selbstgeißelung. Natürlich immer im Hinterkopf mit dem Gedanken, egal was die beschließen, das wird mich schon nicht treffen, denn ich bin gut gestellt.
Ablass wählen ist ein wunderschöner Begriff. Hast du den selbst ausgedacht?
Ja.
Oh, hey, aber ich bin beeindruckt. Das ist hier offiziell der Titel dieser heutigen Folge.
Ach schön.
Ablass wählen kommt dann eigentlich eher aus dem Katholischen, aber es ist auch egal, denn die haben ja die vernünftigen christliche Religion sowieso alle abgelegt.
Ja.
Die pflegen sie höchstens mal zu Weihnachten. In Wirklichkeit haben sie ja etwas anderes. Das nennt sich irgendwie Klimaflüchtlingsreligion. Das ist genau ihr Ding. Es ist sowas von absurd. Herr Joppa, pass auf. Du wirst heute gar nicht zu Wort kommen, es sei denn, du nimmst den Raum.
Ja, du, mach ich. Aber red ruhig weiter.
Nimm dir den Raum.
Ich bin ein bisschen geschafft von gestern. Erzähl einfach mal ein bisschen mehr, dann kann ich ein bisschen durchatmen.
Okay, ich mache mir natürlich viele Gedanken über Abu Dhabi, Dubai und diese ganzen Länder da im Moment, die Emirate. Da leben ja Millionen von Westlern eigentlich ganz glücklich und sie haben da ganz entspannt in Sicherheit gelebt. Das war alles ganz schön und auf einmal wird es da ungemütlich und jetzt ist das Geschrei ganz groß. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ich war 2008 oder 2009 mal dort, weil da eine Freundin von mir gelebt hat und ich dachte, wir könnten nochmal Sex miteinander haben. Das war leider ein Trugschluss und so bin ich...
meinen ganzen Tee hier verschüttet.
Und so bin ich am Ende in einem Stundenhotel gelandet. Ja, sowas gibt's in Dubai. Aber ohne Sex. Das ist ja das Absurdeste. Ich habe ein Stundenhotel bezahlt, aber ich habe nicht mehr was dafür bekommen aus einer Unterkunft. Pass auf. Und da habe ich Dubai zum ersten Mal kennengelernt. Und das System von Dubai ist ja eigentlich ganz einfach. Da gibt es ein paar Zehntausende echte Einwohner, Einheimische, und die arbeiten in gewissen Berufen oder sie arbeiten nicht, aber haben halt Leute, die alles für sie machen. Also egal, ob es die Armee ist oder den Verkauf von Klamotten, Supermarkt,
Gärtner,
oder die
alles,
westlichen Firmen, Gärtner, alles wird von Ausländern gemacht. So kann man es sagen.
Ja.
Und es ist eine absolute Leistungsgesellschaft. Du gehst dorthin als junger, leidens- und leistungsfähiger Mensch, der dort eine Menge Kohle verdienen wird und auch ein sicheres und luxuriöses Leben führen wird. Das ist der Deal von Dubai. Mhm. Was du da aber nicht siehst, sind Kriminelle, denn sobald du kriminell wirst, geht es erstmal richtig heftig ins Kittchen und
ja,
dann geht es außer Landes.
Mhm.
Was du dort nicht sehen wirst, sind Arbeitslose, denn sobald du arbeitslos wirst, geht es außer Landes.
Mhm.
Was es dort sicherlich auch nicht geben wird, sind alte, arme Leute, die in das Sozialsystem fallen, denn wenn du dir Dubai nicht mehr leisten kannst, dann musst du gehen.
Richtig.
Dubai ist also so etwas wie eine Privatinsel für leistungsfähige junge Menschen. So das, was sich manche Leute vorstellen, wir bräuchten mal eine Privatinsel, da können wir das machen, was wir wollen. Eigentlich ist Dubai das so. Und Deutschland ist das Anti-Dubai.
Ja.
Deutschland hat sich entschieden, die leistungsschwächsten Menschen aus der ganzen Welt hierher zu holen und hier reinzulassen.
Mhm.
Die Leute, die genau das Gegenteil über Jahrzehnte tun werden, sie werden keinen positiven Input für das Bruttoinlandsprodukt leisten, sondern sie liegen uns auf der Tasche. Und das ist einfach eine Feststellung und die kann niemand widerlegen. Ihr könntet sie ja nur widerlegen, wenn ihr nachweisen könntet, dass die Armutsmigration, die wir jetzt seit 10 Jahren hier sehen, innerhalb der nächsten Jahrzehnte dazu führen wird, dass diese Armutsmigranten hier einen positiven Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt leisten.
Mhm.
Bedeutet also, das, was wir für sie investieren an Kita-Plätzen, Schulplätzen, zum Teil Uni-Plätzen, Krankenversorgung, Kindergeld, Bürgergeld, alle Transferleistungen, Wohngeld, Wohnung bauen, Unterkünfte, Integrationskurse. Wenn ihr nachweisen könntet, dass das weniger ist als die Steuern und der Beitrag zum Gemeinwesen, die sie leisten könnten, dann würdet ihr mich, prove me wrong, würdet ihr mich eines Besseren überzeugen können. Und ich kann euch garantieren, das ist nicht der Fall.
Nein.
Deutschland ist das Anti-Dubai. Und jetzt erzählt mir doch mal, wie lange soll das gut gehen? Welches Land, das einen Masterplan von seiner eigenen Zukunft hat, würde das jemals tun und zulassen. Kein Land, das bei Sinnen ist.
Ja, und deswegen hat mir gestern auch eine Umfrage sehr wohl getan. Ich habe ja durchaus schmunzelnd auf den, ja, man kann schon sagen, den unglaublichen Abstieg der SPD gestern in Baden-Württemberg, 5,5%. Das war das Suffisante, das war das Schöne, muss ich sagen. Das war so mein kleiner Lichtblick gestern, weil eine Umfrage infolgedessen am Wahlabend erschienen ist, wo es darum ging, was die Wähler denn in der SPD sehen und wofür diese Partei eigentlich für sie steht. Und eine Umfrage besagte, dass über 60% der Befragten sagen, die SPD, vor allem in der Regierung, in der Bundesregierung, die SPD macht mehr für Bürgergeldempfänger als für die arbeitende Bevölkerung. Und das tat mir sehr gut, weil ich der Meinung dann war, dass mindestens 60% der Bevölkerung einen klaren Blick auf die Sache haben. Denn wenn wir uns anschauen, wenn sich dann eine Bärbel Baas am Wahlabend als SPD-Chefin hinstellt und sagt, nun ja, unsere Themen sind anscheinend beim Wähler nicht angekommen. Ja, Freunde, vielleicht sind es auch die falschen Themen. Aber darüber macht sich natürlich die SPD keine Gedanken, sondern der böse Wähler ist schuld, weil irgendwie hat er doch, ist ja nicht in Kontakt mit unseren Themen gekommen. Und das ist ja mehr so seine Schuld. Und das regt mich auf. Und deswegen ist die SPD in Baden-Württemberg da, wo ich sie in unmittelbarer Zeit auch im Bund sehen werde und in anderen Bundesländern, nämlich nah an der 5%-Hürde.
Ich habe ja kurz vor unserer Aufzeichnung noch mal eben eine Umfrage gestartet. Wo habt ihr gestern den Wahlabend verbracht, habe ich bei Telegram gefragt. Jetzt haben schon 290 Leute abgestimmt. 72% sagen, die haben das gar nicht verfolgt. Das ist natürlich großartig, denn dann erzählen wir euch jetzt viel Neues.
Ja.
10% haben es bei Kontrafunk verfolgt. Also Joppa hat die Nachrichten gemacht und ich habe da auch ein bisschen moderiert. Und am Ende der ganzen Sendung um 21.58 Uhr war ich mit Frank Wahrlich, Romy Arndt auf Sendung. Und da hat Romy mich dann spontan gefragt, was war denn jetzt eigentlich so das Krasseste, was heute passiert ist?
Habe ich gehört.
Und ich war überrascht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass mir noch eine Frage gestellt wird, aber ich fand meine Antwort trotzdem nicht so doof. Ich sage also, es war vielleicht nicht überraschend, aber ich bin doch ein bisschen konsterniert über das Abschneiden von SPD und FDP. Und ich finde, dieses Wort konsterniert trifft es so unfassbar gut. Ich stehe wirklich vor diesem, ich habe die Hochrechnung, die Prognose habe ich gesehen, ich habe hier geschrien zu Hause, ich habe wirklich geschrien. Die 32% für die Grünen kam, habe ich geschrien. Bei der AfD, CDU habe ich nicht geschrien, aber dann bei der FDP, SPD habe ich geschrien. Wir arbeiten seit Jahren daran, diese Parteien zu zerstören, weil wir einfach recht haben. Diese Parteien sind Schmutz, sie müssen weg. So wie die sich aufstellen, müssen sie einfach weg. Sie müssen aus der Geschichte getilgt werden. Aber Herr Joppa, ich bin konsterniert, denn es tut mir weh, dass wir Erfolg damit haben. Es ist nämlich nicht unser Verdienst. Es ist das Verdienst dieser Parteien, die sich selber kaputt machen. Und jetzt kommt das Tragische daran. Das lässt mich fast emotional werden. Dabei bin ich ja 83 geboren. Wir haben Leute unter unseren Zuhörern, die sind viel älter. Die wissen das viel mehr als ich. Die haben Willy Brandt noch erlebt. Diese Parteien stehen für die alte Bundesrepublik. Sie stehen für das Land, das wir lieben. Das Land, das funktioniert hat. Das Land, wie es eigentlich sein sollte. Aber genau diese Parteien sind verantwortlich dafür, dass es das nicht mehr tut.
Ja, korrekt. Und ich habe ja um 18 Uhr die Zahlen reinbekommen und habe sie live verlesen in den Nachrichten. Und vielleicht konnte man es mir sogar anhören, als ich dann SPD 5, ich habe wirklich in dem Moment auch selbst gestutzt, dass es so wenig 5,5% gewesen sind. Die SPD hat ja in Baden-Württemberg nie wirklich, zumindest in den letzten Jahren, groß noch Erfolge gefeiert. Sie war aber immerhin zweistellig und hat sich jetzt halbiert, also 5,5%, hätte mich auch nicht gewundert, wenn sie dann tatsächlich aus dem Landtag geflogen wären. Und die FDP eben auch. Das ist das erste Mal, dass die FDP 4,4% hat sie erreicht. Dass das die FDP seit der Gründung der Bundesrepublik nicht in Baden-Württemberg im Landtag vertreten ist. Sie ist raus. Und gut, die Linke hat auch 4,4% bekommen. Die waren aber noch nie drin. Also da ist vielleicht der Aufschrei deutlich geringer. Und das muss man sich vorstellen. Aber wer hat stattdessen gewonnen? Und das ist für mich nun mal der Wahlsieger. Im Endeffekt, viele haben ja gesagt, ach, das ist die Wahl, die ist so spannend. Boah, ist die spannend. Wären es jetzt die Grünen oder wird es die CDU? Ja, so kann man es natürlich sehen. Aber im Endeffekt war vorher schon klar, entweder wird es eine grün-schwarze oder eine schwarz-grüne Regierung. So oder so. Die beiden Parteien werden regieren. Die AfD mit 18,8% hat sich nahezu verdoppelt und das ist, wenn ich richtig informiert bin, das beste Ergebnis der Alternative für Deutschland in einem westdeutschen Bundesland.
Respekt. Das kann ich dir sogar garantieren, denn genau das habe ich zur Vorbereitung gestern rausgeholt. Hessen 2023 war auch über 18, aber knapp unter dem, was jetzt gekommen ist. Also ja, und Rheinland-Pfalz könnte dann in 2 Wochen der nächste Rekord für die
Stand jetzt, muss man sagen, werden. Ja.
Schau mal, es gibt ja diese Situation zwischen Tim Klüssendorf und Alice Weidel, die werden wir jetzt gleich hören. Also Klüssendorf ist eigentlich so etwas wie der Neuanfang der SPD. Er ist relativ jung, er ist Anfang, Mitte 30, er kommt aus dem Norden, er kommt aus dem Fußballstadion, ja, das ist ein richtiger Junge, so meine Güte, ja, er war ja ein Hooligan, wissen wir nicht, hat ja schon mal einem Nazi aus dem Maul gehauen, könnte man sich vorstellen. Er ist einerseits so ein bisschen St. Pauli, also man ist zwar radikal, aber trotzdem auch so ein bisschen Bourgeois.
Und
natürlich auf jeden Fall links. Und dann hat er ganz stolz, als er ins Amt gekommen ist, hat er seine Tattoos vorgezeigt.
Ja, ja.
Und da hat der Tim Klüssendorf von der SPD, der hat coole Tattoos und ein Tattoo ist sogar ein Nazi-Jäger-Tattoo. Und dann erzählt er stolz, ja, das war damals in der NS-Zeit, das war dann so und so. Und ja, da ging es vielleicht auch mal ein bisschen anders zur Sache. Ja, das heißt, der spielt aus seinem Körper mit der Gewalt, die vor 80 Jahren oder 90 Jahren in Deutschland passiert ist und schlägt sich auf eine Seite der Gewalt und findet sie unterschwellig eigentlich gut. Und dieses Tattoo, dieses Symbol von dieser Gruppe, das habe ich interessanterweise vor ein paar Wochen wieder gesehen, nämlich als der Rechte in Frankreich zu Tode geprügelt wurde. Die Tatverdächtigen haben ebenfalls mit diesem Symbol gearbeitet. Das heißt, es ist mitnichten so, dass das ja total harmlos ist und dass da nie einer auf die Idee kommt, heute Nazis zu jagen unter diesem Banner. Nein, es gibt Leute, die versammeln sich unter diesem Banner, was vor 80, 90 Jahren verwendet wurde und jagen auch heute Nazis, Herr Klüssendorf. Von daher finde ich es eigentlich ganz witzig, was Alice Weidel mit Herrn Klüssendorf veranstaltet hat. Ob das am Ende des Tages wirklich klug oder auf irgendeiner Ebene okay ist, das können wir dann gleich diskutieren. Hier also, Alice Weidel, Wahlsiegerin, trifft auf Tim Klüssendorf, Wahlversager.
Also zunächst einmal, ich habe Ihnen die ganze Zeit zuhören müssen. Es wäre schön, wenn ich auch ausreden dürfte, weil Sie haben hier gerade mal knapp 5% eingefahren. Sie sind ja, glaube ich, von der SPD. Ich habe Sie irgendwie noch nie gesehen, aber ich glaube, Sie sind von der SPD, nicht wahr? Also hier gerade mal mit knapp 5%, gerade mal im Landtag. Und ich muss Ihnen ganz, also von der SPD sind Sie ja.
Ja, okay, wenn ich den im Bus sehen würde, wüsste ich auch nicht, wer es ist. Tim Klüssendorf. Ja, 5,5%. Und da kann natürlich Alice Weidel sehr breitbeinig an diesem Abend bei 18,8% sitzen und reden.
Ja, ich gehe schwer davon aus, dass sie natürlich ganz genau weiß, wer er ist.
Ja, klar.
Seit 2021 im Bundestag, Generalsekretär. Wie hat dir der Auftritt gefallen, jetzt dieser kleine Auszug?
Also, ich bin dann immer so hin und her gerissen. Wenn ich jetzt jemand bin, der die AfD nicht mag, wird mich das in meiner Meinung bestärken, dass ich die AfD auf gar keinen Fall mag, weil das ist widerlich gewesen. Wenn ich die AfD mag, dann bestärkt mich das darin, dass ich die AfD noch mehr mag, weil ich die SPD widerlich finde. Und genau so wurde die SPD behandelt, wie ich es von Frau Weidel erwartet oder sogar toll finde. Also so oder so, eigentlich hat sie alles richtig gemacht.
Ich habe jetzt drei Möglichkeiten, wie wir in 20 Jahren auf Alice Weidel blicken oder auch demnächst. Erstens, die Frau wird Kult. Es gibt irgendwann Memes, wie Weidel mal wieder dieses Sauerbiergesicht macht und man denkt, okay, gleich ist soweit, gleich übergibt sie sich wirklich in die Kamera und alle freuen sich schon drauf, wenn sie mal wieder ein Interview abbricht. Das ist Option 1.
Ja.
Die zweite Option ist, wir denken uns, oh Mann, war das wieder peinlich, ey, kann die nicht einmal nett oder wenigstens ein bisschen sympathisch sein? Und die dritte Option, sie wird Bundeskanzler und wir freuen uns, schau mal, damals unsere Kanzlerin, da war sie noch jung und wild, heute hat sie alle gezähmt.
Ja, du, will ich überhaupt nicht ausschließen. Ne? Man sagt ja immer, die Leute sind wild und ruppig, bis sie dann in Führungsposten und Führungsverantwortung kommen und dann sind sie so wie ihre Vorgänger. Wollen wir natürlich nicht hoffen, aber soll man erstmal das Gegenteil beweisen.
Ja, und was suchst du dir jetzt aus? Welche Weidel hättest du denn gerne?
Alle drei.
Es ist immer ein bisschen von allen dreien. Du kennst mich, ja. Ich brauche tatsächlich auch, ich finde es schön, wenn es auch eine persönliche Ebene gibt zu den Leuten, über die ich spreche. Ich habe ja auch eine Meinung zu Herrn Hagel. Ich habe auch eine Meinung zu Herrn Özdemir. Die Meinungen über Politiker sind meist nicht besonders gut und dementsprechend ist meine Meinung zu Alice Weidel auch eher bescheiden. Ich würde mir wünschen, wenn da ein bisschen mehr Charme rüberkommen würde. Ich habe auch schon gesagt, wo ich sie gut gefunden habe, bei den Windrädern der Schande. Mhm. Bei dieser Rede, was weiß ich, EU-Parteitag oder sowas, da hat sie mir gut gefallen. Aber ich kann damit überhaupt nicht. Ich verstehe auch, woher es kommt. Und man kann es auch irgendwie machen.
Klar.
Es gab ja auch ein Interview mit dieser Wahltussi von der ARD und die hat echt der Weidel bloß blöde Fragen gestellt, die der Weidel nicht gepasst haben, so wie ich damals im Kontrafunk. Ja? Und die Weidel wurde immer, die hat immer nur angegrinst. Es war schon wirklich sehr unverschämt, weil Weidel das Ding nochmal gewonnen hatte. Aber gut, genug so von Frau Weidel, ich verstehe, woher es kommt, aber ich weiß nicht, ob ich das so machen würde.
Ich finde, eine Nebenrolle oder fast eine Hauptrolle haben aber gestern auch die Öffentlich-Rechtlichen gespielt. Also nur falls ihr da draußen das Wahlergebnis nicht in Gänze kennt, zu der Vollständigkeit halber, Grüne 30,2%, also Cem Özdemir wird wohl neuer Ministerpräsident und CDU knapp dahinter 29,7%. Und Herr Hagel ist ja der Spitzenkandidat der CDU gewesen. Ich habe mir gestern auch viel noch im Rundfunk angeschaut, was denn da eigentlich und wer denn da so interviewt wird. Und dann wurde, ich glaube, es waren die Tagesthemen bei der ARD. Nancy oder Jessie so und so heißt sie, die Moderatorin. Die gefällt mir nicht besonders sonderlich, weil die ist so sehr verstockt. Die ist immer sehr grimmig. Und dann hat sie den Herrn Hagel interviewt und man konnte von Sekunde eins anmerken, den mag sie nicht. Also den mag sie gar nicht. Und da muss ich tatsächlich Herrn Hagel mal in Schutz nehmen. Da hat er mir nämlich gut gefallen, weil er das alles sehr konstant, aber sympathisch weggelächelt hat. Die Fragen von der Moderatorin, die waren so, kennst du das, wenn du eine Frage stellst und schon weißt, dass dein Interviewpartner darauf nicht antworten kann? Und dann hat dein Interviewpartner die Frage, die Antwort beantwortet und du fängst an mit, aha, oder so, dann nicht und stellst eine andere Frage. Also genau so lief dieses Interview ab und es war wirklich Fremdscham hoch drei gestern.
Ey, lass mich nicht lügen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Jessi Wellmer auch die gewesen ist, die Alice Weidel interviewt hat. Und die erste Frage lautete im Sinne von, naja, sind Sie jetzt irgendwie zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, super zufrieden. Natürlich bin ich zufrieden. Aber schon die erste Frage war in so einem pissing, bitchy Tonfall gestellt, ja?
Ja, ja.
So gleich
kratzte
ihr die Augen aus. Und dann die zweite Frage war, keine Ahnung was, war Frohnmeier der richtige Kandidat? Und was ist mit der Vetternwirtschaftsaffäre?
Ja. Weißt du,
das kam dann wieder raus. So. Oh, das war so krass. Und dann siehst du aber ja auch diese junge Kollegin, die dann zu den Grünen geschickt wurde, zur Wahlparty.
Ja.
Und minutenlang feiert sie und erzählt, oh, hier gibt es sogar eine Tattoo-Maschine von dem Cem Özdemir, wie toll ist das denn? Mhm. Also das ist wirklich ganz betreutes Denken bei den Öffentlich-Rechtlichen gewesen. Das war natürlich super schwach. Und jetzt erzähle ich mal die coolste Story. Meine Theorie zu einem Vorfall, den viele kennen. Also Manuel Hagel im Oktober 14 Prozentpunkte in den Umfragen vor den Grünen mit Cem Özdemir, hat das alles verspielt und da gibt es ja zwei berühmte Videos. Das eine ist das Eva-Rehaugen-Video,
richtig,
das von 2018 in etwa stammt, wo er damals den perversen Lustmolch rausgelassen hat. Also er
was
hat
ja von einer grünen Politikerin auch ausgegraben wurde, wenn ich mich nicht irre.
Genau, also Hagel hat gesagt, ich hatte da einen Termin für einen 29-jährigen Politiker, ist es natürlich ein schöner Termin, das sind nämlich nur Mädchen in der Klasse gewesen und da gab es eine Eva, die hatte rehbraune Augen, die hat mich da so angeschaut. So, ist halt die Frage, ob ein 29-Jähriger unbedingt erzählen muss, dass er da so ein 15-, 16-jähriges Mädchen ganz interessant gefunden hat. Es ist ein bisschen peinlich, wie schlimm ist es so? Das haben die Grünen rausgekramt, Zoe Meyer, Bundestagsabgeordnete, mit der Behauptung, das ist jetzt hat nichts zu tun mit der Wahl. Das ist mir jetzt einfach so zugeflogen. Das habe ich jetzt mal so veröffentlicht, weil ich einfach das Problem Sexismus thematisieren möchte.
Ja.
Dann setzt sich der scheiß Cem Özdemir in die Talkshow und sagt, nee, also Schwamm drüber, das ist so alt. Die Grünen schaffen es wirklich, den anderen mit Schmutz zu bewerfen und dann zu behaupten, dass das ja eigentlich Schmutz ist. Das ist so dreckig, pass auf. Und jetzt kommt das Dreckigste. Aber das ist tatsächlich nur eine Theorie, die ich in den Raum stellen will. Das zweite berühmte Video von Manuel Hagel ist nämlich sein Besuch in der Schule.
Ja, ja, das ist recht neu, genau.
Und ich dachte mir, wie kommt denn die CDU drauf, den Hagel jetzt wieder in die Schule zu schicken? Soll er jetzt nach Eva suchen oder was?
So, ja, wirklich eine absolute Nonsensidee, das zu machen mit einem Kamerateam. So, wir schicken ihn jetzt einfach an den Ort des Geschehens zurück. Ist natürlich nicht die Schule gewesen, aber welcher Wahlkampfmanager hatte denn da? Das war doch einer von den Grünen, oder?
Oh, Herr Joppa, ich wäre so gerne Spitzenpolitiker, denn ich sag dir, was ich gleich gesagt hatte. Wir hören jetzt rein und dann erkläre ich euch alles.
Warum kommen die InklusionslehrerInnen immer seltener?
Genau, also, okay, ich raste jetzt schon aus, ja. Dieser junge Mann da, der sagt doch tatsächlich, warum kommen die InklusionslehrerInnen immer seltener? Da wäre es bei mir vorbei gewesen.
Ja,
ich sag
dir,
die sind verzweifelt, weil du hast angefangen zu gendern, da haben die zu mir gesagt, die kommen nicht mehr. Die wollen nichts mit Dummköpfen, die gendern, zu tun haben.
Richtig.
Jeder, der gendert, ist dumm.
Dass man einen Platz hatte im Kreise der Länderchefs und Länderinnenchefs,
Ja, das ist von Phoenix, öffentlich-rechtlicher Rundfunk.
Ah, die Länderinnenchefs.
Die Länderinnenchefs, ist auch von gestern Abend, ja. Gott, also zum Gendern musst du verdammt schlau sein, um das im Kopf hinzukriegen. Aber leider sind alle Menschen, die gendern, dumm. Und deswegen passiert es immer wieder, dass es solche verbalen Karambolagen gibt. Also, nochmal zu dem Schülerin, der da fragt, wo sind denn die Integrationslehrerinnen, die Inklusionslehrerinnen? Dem hat man offensichtlich gesagt, dass das eine Frage sei, die irgendwie relevant sei. Denn ansonsten ist es für einen 15-, 16-Jährigen bestimmt nicht das Top-Thema des Tages,
Nein.
wo denn die InklusionslehrerInnen seien.
Nein.
Und deswegen, junger Mann, bitte zeig deine Lehrerin an für Kindesmisshandlung, für Indoktrination, weil sie dir beigebracht hat, so einen Stumpfsinn zu fragen. Ich nehme dich sogar in Schutz, denn ich bin nämlich auf deiner Seite. Ich möchte nicht, dass du verblödet wirst, aber offensichtlich wirst du verblödet vom deutschen Schulsystem. So, und ich gehe doch mal schwer davon aus, dass genau diese Lehrerin, die dem Jungen beigebracht hat, dass es InklusionslehrerInnen heißt, ihm auch die Frage empfohlen hat, dass er sie dem Hagel stellen soll. Und genau diese Lehrerin fällt dem Hagel ins Wort und dann passiert das, was ich fast noch wichtiger finde als das Rehaugen-Video.
Warum kommen die InklusionslehrerInnen immer seltener?
Weil wir da zu wenig Stellen haben und zu wenig Lehrer ausbilden. Und jetzt wollen wir korrigieren, dass wir hier mehr Lehrerinnen und Lehrer haben.
Da hätte ich auch noch eine Frage.
Ich spreche gerade mit der Schülerin. Ich spreche gerade mit der Schüler.
So. Und das wirkt mega unsympathisch, weil er der Lehrerin total über den Mund fährt. Und jetzt sage ich dir, was Hagel dazu gesagt hat. Das war ja nicht das erste Mal, dass die Lehrerin ihn unterbrochen hat. Die hat ihn ja immer wieder unterbrochen. Und jetzt kommt meine Theorie. Die Lehrerin und das Kamerateam stecken unter einer Decke.
Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ist das der gleiche Schulbesuch, wo er auch irgendwie den Klimawandel erklären sollte?
Natürlich, Herr Jopper. Mhm,
ja, mhm. Na klar.
Ich weiß nicht, wie Sie diese Lehrerin gefunden haben. Ich wünschte mir, Critical Cat, unsere Kollegin vom Kontrafunk oder der ÖRR-Blog, würde eines Tages rausfinden, dass der Redakteur und die Lehrerin sich kennen.
Ja, oh, das wäre schön. Mhm.
Das wäre so schön. Ansonsten hat die Lehrerin diesen Besuch aus meiner Sicht auf jeden Fall benutzt, um den CDU-Kandidaten vorzuführen, ihn mal spontan den Treibhauseffekt erklären lassen. Ach, ja. Das ist bestimmt leicht, das können ja eure Leuchten bei den Grünen bestimmt. Ricarda Lang, die nicht mal weiß, wo irgendwie der durchschnittliche Rentenbetrag liegt. Mhm. Das können die nämlich alle nicht, aber der Hagel sollte es vor laufender Kamera vorführen. Dann haben wir jetzt einen Indiz dafür, dass diese Lehrerin den Hagel permanent unterbrochen hat, bis der Hagel irgendwann mal wütend wurde und gesagt hat, jetzt sind sie mal ruhig, ich rede hier mit den Schülern. Das hat die Kamera eingefangen und sendet es dann für die Baden-Württemberger. Richtig. Leute, das trägt eindeutige Züge einer Kampagne. Mhm. Und das ist eine, also da, ich habe alles dazu gesagt.
Ja, ist richtig. Und ehrlicherweise hat mich dieser Vorfall auch, also wir haben ja irgendwie in Baden-Württemberg ganz viele Videos rund um diesen Wahlkampf gehabt, die auch möglicherweise Einfluss auf das Wahlergebnis gehabt haben. Das ging jetzt gegen Herrn Hagel. Aber wir haben doch, wenn mich nicht alles täuscht, auch, gegen den SPD-Spitzenkandidaten, wenn man das bei 5,5% noch Spitzenkandidat nennen darf, gehabt, wo er bei seinem Fahrer noch schnell Pastetchen bestellt hat. Ich meine, das ist doch auch so ein Video, was viral gegangen ist und definitiv auch Einfluss hatte.
Hier war der SWR am Zug. Mhm. Und das ist so wichtig, dass du das sagst. Denn wenn Journalisten den Spitzenpolitiker wohlwollend begleiten, dann kann ich euch garantieren, dass die etliche Szenen filmen, wo der Spitzenpolitiker schlecht dasteht.
Natürlich.
Es gibt beispielsweise diese Szene, wo Robert Habeck einen Pressetermin hat auf öffentlichem Straßenland und da steht ein Mitarbeiter von ihm und er hat seine Tasche dabei und wirft sie dem Mitarbeiter so hin. Mhm. So im Sinne von, heb die auf, du Lakai.
Lakai.
Diese Szene hätte man durchaus zeigen können, früher mal. Ja? Hat niemand gezeigt, außer alternative Medien. Wiener haben sie natürlich schon gezeigt. Ja? Aber hier nehmen sie diese Szene und weiten sie aus. Und das werden wir jetzt vorspielen in drei Tönen. Das ist ein SWR-Beitrag über Andreas Stoch. Den Namen können wir alle vergessen, aber diese Geschichte werden wir für immer rauskramen, wenn es um Bourgeoiser Sozialdemokraten geht.
Wir kennen alle die Debatten gerade, die übers Bürgergeld geführt werden.
Ja, genau.
Und zwar meistens werden von den Leuten die Sprüche, wir müssen jetzt den Gürtel enger schnallen, gemacht, deren Gürtel noch ein paar Löcher hat. Ich habe als Student auch nicht im Rewe eingekauft, da bin ich halt auch zum Aldi gegangen. Da war der Wagen einfach voller mit dem gleichen Geld. Ja? Wenn ich bei Tafeln bin, das ist immer so, auf der einen Seite freust du dich über die vielen tollen Menschen, die da sind, die da arbeiten, die da sich wirklich für andere aufopfern.
Andreas Stoch redet also über den Gürtel, den man enger schnallen müsste und über seine Zeit als Student. Übrigens, Herrn Stoch müsst ihr wirklich nicht mehr groß im Gedächtnis behalten, weil er war Fraktions- und Landeschef der SPD in Baden-Württemberg und ist gestern Abend zurückgetreten. Das nur am Rande.
Bei der Tafel heuchelt er also tiefstes Verständnis und zeigt mal wieder auf die Reichen. Die Reichen sind ja das zentrale Feindbild der aktuellen Sozialdemokratie. Und dann geht's weiter.
Ein paar Minuten früher, noch vor dem Eingang zur Tafel, der leise Auftrag.
Wenn du mich jetzt nachher in Baden-Baden rauslässt, machst du noch eine Runde?
Wir machen, ja. Dann 16:30 wäre halt genau Ankunft. Ist schon.
Aber dann haben wir ja keinen Aufenthalt, oder? Das ist ja.
Nee,
dann fahren wir jetzt dahin und du machst es nachher in Ruhe. Dann schickst du mir ein Bild von der Auslage und ich sag dir, was du mir bringst.
Mhm. Das ist ein Gespräch mit dem Fahrer von Herrn Stoch gewesen, der ihn also bei einem Pressetermin in Baden-Württemberg rauslässt und dann nochmal so eine Runde drehen soll. Aber wohin geht denn die Runde? Was ist das denn für eine Auslage, Benjamin?
Der verlässt das Land. Der wird außer Landes geschickt, um etwas zu importieren aus dem befreundeten Ausland, nämlich aus Frankreich. Da gibt es eine Metzgerei, die schätzt der Genosse und da soll er ihm dann Köstlichkeiten mitbringen.
Ich finde zum Beispiel die französischen Pasteten, Pâté de Campagne oder eine schöne Entenpastete ist was Herrliches. Das kriegen sie leider auf der anderen Seite der Grenze nicht in der Qualität und auch zu dem Preis. Und deswegen nutzen wir das gerne, um ein frisches Baguette zu holen.
Herr Stoch, ich sage Ihnen, wo man es noch nicht bekommt. Bei der Tafel, die Sie gerade besucht haben. Es ist doch unglaublich, oder?
Wir machen da gleich weiter und ich sage euch, warum das gar nicht unglaublich ist, sondern total in Ordnung. Aber vorher möchten wir euch bitten, uns zu unterstützen in unserer Arbeit und falls wir mal wieder ein Baguette aus Frankreich importieren wollen oder ein Bier aus Helsinki. Also wir machen immer Scherze, aber das machen wir auch deswegen, weil wir jetzt seit 4 Jahren euch immer wieder anhauen, ob ihr uns unterstützen könnt und natürlich versuchen wir das auch sympathisch zu machen und nicht immer gleich klingt. Aber am Ende ist das Thema immer das Gleiche. Ihr helft uns, das alles durchzuziehen und es wäre toll, wenn ihr dabei unterstützen könntet.
Ganz genau so ist es. Und wie das geht, das wisst ihr eigentlich, aber ansonsten seid ihr nochmal darauf hingewiesen auf basta.berlin, das ist unsere Webseite, da findet ihr den Wochenstart, Basta Berlin, da findet ihr Interviews, die wir gemacht haben, unseren Webshop natürlich auch, aber eben auch die Möglichkeiten, wie ihr uns den ein oder anderen Euro zur Unterstützung zukommen lassen könnt, beispielsweise über die gute alte Banküberweisung oder über PayPal. Vielen Dank für alle, die uns da in der Vergangenheit bereits bis hier gebracht haben, weil das ist allein euer Verdienst, dass wir hier heute noch stehen können und ja, die Meinungsfreiheit hochhalten können. Und wenn ihr das genauso noch weiter wollt, dann vielen Dank.
Ja, und wenn schon nicht für mich, dann wenigstens für meinen Inklusionslehrer, Herr Lopper.
Inklusionslehrerin, bitte.
Richtig.
Ja?
Denn hier lernt ihr ja vielleicht auch ein bisschen was über Medien. Und ich werde euch jetzt erklären, wie ich diesen Vorfall um Andreas Stoch in den kommenden Jahren ausschlachten werde und wie ich ihn aber auch sehe. Mache ich nur einmal.
Okay, ich passe auf.
Ich werde es jahrelang ausschlachten, aber ich sage nur einmal, wie es aussehe. Ich werde das natürlich ausschlachten als Sinnbild dafür, wie vollgefressen diese Gewerkschafts- und SPD-Funktionäre eigentlich sind, wie gut es denen geht und wie von oben herab und heuchlerisch sie mit den Leuten umgehen. Der Stoch sagt vorher noch zu seinem Lakaien, den er behandelt wie einen Laufburschen, fahr mal über die Grenze, mach mir ein Foto von der Auslage, ich will die geilen französischen Sachen fressen. Dann geht er rein und sagt, ja, wir müssen alle die Gürtel enger schnallen, um danach wieder in seinem Dienstwagen zu sitzen und dem Redakteur zu sagen, oh, ist schon auch so angeberisch, gönnerisch, ja, oh, ist schon was Feines, diese, und ich kenne sogar den französischen Ausdruck dafür. Weil ich bin natürlich, ich habe es ja geschafft in meinem Leben, ich bin nämlich ein Aufsteiger, ich bin nämlich der große Politiker der SPD. Also so werde ich es ausschlachten und da ist sehr viel Wahrheit dran.
Ist es, definitiv. Gleichzeitig, und darauf haben wir ja auch hingewiesen, ist es natürlich auch ein Medienspektakel gewesen und auch ein, naja, sicherlich auch ein Plan, weil, wie du gerade schon richtig gesagt hast, wenn du Politiker für eine Story begleitest, über einen Tag oder sogar über Tage, dann hast du immer irgendwelches Material, wo man sagt, oh, wenn wir das jetzt senden würden, ja, leck mich am Pöter. Bei der SPD kann man es natürlich machen, einerseits, weil man weiß, sie sind nie in der Regierung und können dem SWR irgendwie gefährlich werden in Baden-Württemberg und auf der anderen Seite, weil man es gerne wollte. Warum wollte man es? Das ist aber rein meine Theorie. Woher haben denn die Grünen ihre Stimmen bekommen? Na sicherlich nicht von der CDU oder sehr wenig von der CDU, sondern eher von der SPD. Und ein bisschen von der FDP, aber auch das ist vernachlässigbar. Die Linken haben sich ja auch beschwert, dass sie gesagt haben, sie wurden zwischen den beiden Spitzenkandidaten zerrieben. Zerrieben heißt aber nicht, dass linke Wähler zur CDU gewechselt sind, sondern zur Grünen. Natürlich haben die dort abgefischt. Und deswegen hat der SWR meiner Meinung nach auch den SPD-Kandidaten so dargestellt, wie er nun mal ist. Aber ich finde gleiches Recht für alle. Wo sind denn bitte schön die Canapés von Cem Özdemir?
Die waren vegetarisch. Also, und jetzt die andere Sichtweise. Ich habe selber bereits Chauffeure kennengelernt. Unter anderem Chauffeure und Sicherheitspersonal vom Bundespräsident AD Horst Köhler und Chauffeure von Bankchefs, also Sparkassen und Giroverband, da habe ich ja mal gearbeitet. Ich kann sagen, dass das Verhältnis zwischen diesen Chauffeuren und ihren Chefs immer von großem Respekt geprägt gewesen ist. Vom Chauffeur zum Chef, aber mein Eindruck war auch vom Chef zum Chauffeur. Ich vermute, dass das Verhältnis von Herrn Stoch zu seinem Chauffeur nicht so ist, wie wir es gerade suggeriert haben. Ich vermute, die sind seit Jahren ein Team, die kennen sich seit Jahren und das ist eigentlich respektvoll. Von daher ist es dann auch nicht so schlimm, wenn der sagt, du fahr mal rüber und hol mir ein paar Stätchen.
Vielleicht findet er das auch besser, als einfach zu warten. Ne? Also, auch eine Theorie.
Ein Fraktionsvorsitzender der SPD hat selbstverständlich ein Gehalt, wo er sich auch eine Pastete und ein Baguette aus Frankreich leisten kann. Das ist wie damals mit Peer Steinbrück. Der hat ja auch damals im Wahlkampf gesagt, also entschuldigen Sie bitte, ich trinke doch keinen Wein für 5 Euro. Ja, muss er ja auch nicht. der hält ja bei der Sparkasse Bochum einen Vortrag für 25.000 Euro, ja. Wobei das erst später war, als er aus irgendwelchen Gründen wurde Peer Steinbrück da nochmal mit 10.000 Euro überschüttet von der Branche. Aber es ist doch in Ordnung, dass jemand, der 20.000, 30.000 im Jahr verdient, nicht den Wein für 5 Euro trinkt. Ja. Aber wir machen dann einen Riesenfass auf und tun so, als wenn das der Genosse der Bosse ist, als wenn das dieser vollgefressene Gewerkschaftsboss ist, der überhaupt keine Bodenhaftung mehr zu den Menschen hat.
Ich finde, es kommt sehr drauf an. Ich finde, wenn jemand in seinem Leben viel geleistet hat, wenn er was aufgebaut hat, wenn er Geld verdient hat, das Geld auch gespart hat und wenn er jetzt auch auf durchaus ein kleines Vermögen vielleicht sogar blicken kann, warum soll der Mensch das denn bitteschön nicht auch genießen? Finde ich völlig richtig. Wenn der gleiche Mensch allerdings ein Politiker ist und Tag ein, Tag aus nichts weiter predigt als Verzicht, in einem Land, in dem es gerade wirtschaftlich rapide bergab geht, sich hinzustellen und dann zu sagen, naja, also ja klar, wir müssen den Gürtel enger schnallen, uns alle wird es betreffen und da muss jeder seinen Anteil zu leisten, in Klammern, weil wir politisch versagt haben, egal ob es außen- oder innenpolitisch ist und alles teurer geworden ist, Klammer zu, und deshalb müsst ihr jetzt alle mitziehen. Und wenn diese Personen dann gleichzeitig beispielsweise bei der SPD sind und sich dann Pastete holen, finde ich, dass ein Rücktritt ehrlicherweise noch viel zu sanft ist. Persönliche Meinung.
Die spannende Frage ist ja, ob es eigentlich richtig ist, dass die Politiker so viel verdienen.
Auch eine spannende Frage, aber ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber diskutiert. Sagen wir es mal so. In den USA ist es ja noch viel krasser, dass du als Politiker erst hochkommst, wenn du richtig, richtig Finanzen im Rücken hast. Also sprich Lobbyinteressen, die dann das Geld dir geben und dafür musst du dann A oder B sagen. Und das machst du dann auch, weil du das Geld bekommst. In Deutschland ist es nicht so nicht so wie in den USA. Sicherlich gibt es hier auch Lobbyverbände und sicherlich fließt auch irgendwo Geld in irgendwelche Wahlkämpfe. Aber es ist anders. Wenn du jetzt allerdings sagen würdest, Politiker sollten gar kein Geld bekommen. Naja, ich meine, wer meldet sich dann für den Job? Absolute Ideologen, die haben wir mit den Grünen und den Linken aber teilweise schon. Und die, die wirklich Geld verdienen wollen, die also was aus ihrem Leben machen wollen, die gehen gar nicht erst in die Politik. Aber will ich denn von Leuten regiert werden, die nichts aus ihrem Leben machen wollen? Also ich weiß es ehrlicherweise nicht. Und ich finde, das größere Problem sind Berufspolitiker, die nichts anderes kennengelernt haben als Politik. Also von mir aus sollen sie 4 Jahre oder maximal 8 Jahre im Bundestag sitzen, aber dann bitte schön wieder in die freie Wirtschaft gehen. So da wird ein Schuh draus.
Das Beste ist ja, dass das genau die Politiker sind, die immer, immer auf die Pflegekraft und die Krankenschwester zu sprechen kommen.
Ja, ja, ja.
Da kannst du alleinerziehende Krankenschwester am besten noch. Ja, das kannst du bei jedem Sozialdemokraten, bei jedem Linken und bei jedem Grünen kannst du die Uhr darstellen, dass genau das kommt. Und da denke ich mir so, okay, warum verdienst du eigentlich mehr als die Krankenschwester oder die Pflegekraft? Mit welchem Grund? Es gibt keinen Grund, warum eine grünen Bundestagspolitikerin mit dem Namen Zoe Meyer, die schmutzigen Wahlkampf betreibt und einen Konkurrenten im Sinne ihres Chefs Cem Özdemir einfach aus dem Spiel nimmt, warum die eigentlich 10.000, 15.000 Euro pro Monat verdienen sollte. Es gibt keinen Grund dafür. Und Zoe Meyer wird euch sagen, na, weil der Benjamin Gäume über sie redet. Ja, richtig, aber über den Benjamin Gäume reden auch Leute und der verdient trotzdem keine 15.000 auf Staatsnacken. Ja? Und Zoe Meyer hätte das auch nicht tun müssen. Sie könnte auch weiterhin ihr Hinterhofdasein da im Bundestag abfeiern und wäre einfach Hinterbänklerin, wie wir von den 700 Abgeordneten 680 Hinterbänkler haben, die keinen Schwein kennt. Ja? Naja. Das ist gar kein hartes Leben. Die tun immer so, als wenn das, oh, wir müssen so viel arbeiten, dann lass doch die Lobbyempfänge weg. Hör doch auf, wenn er Sitzungswoche irgendwie dreimal noch in der Woche noch zu irgendwelchen Lobbyempfängen zu gehen. Du kannst dir deine Arbeit sogar weitestgehend selbst einteilen, keiner zwingt dich. Fraktionssitzung wäre schon schön, wenn du da wärst. Bundestagssitzung, naja, optional. Kannst du auch so tun, als wenn du im Ausschuss sitzt. Aber die tun so, als wenn sie unter Hochdruck stehen würden. Nein, den Druck machen sie sich selber, entscheiden selber, wie viel Druck sie haben wollen. Sie werden verdammt gut dafür bezahlt, was sie da machen. Und das ist das Problem. Es gibt gar kein ausgewogenes Verhältnis von Risiko und Gewinn. Wenn es das gäbe, dann würden diese Intendanten von ARD und ZDF niemals 300.000, 400.000 Euro pro Jahr bekommen. Denn es ist egal, wie schlecht ihr Programm ist. Es ist egal. Sie stehen natürlich im Fokus, aber es perlt doch an ihnen ab. Ist denen doch egal, dann setzen sie sich halt auf ihre Massagesessel und sind danach wieder ausreichend entspannt. Das sind doch die Realitäten. Diese Leute sind massiv überbezahlt. Ein Thorsten Schäfer-Gümbel ist der Chef der GIZ, GTZ. Ein ehemaliger Versager der Sozialdemokratie ist jetzt hochbezahlter Leiter von Entwicklungshilfe, wo er Milliarden Euro in der ganzen Welt verteilt. Aber er hat gar kein Risiko. Wenn er da wegfliegt, dann geht er zum nächsten Verband, wie die das alle machen. Die haben kein Risiko. Und über Thorsten Schäfer-Gümbel, den Versager der SPD aus Hessen, spricht heute keiner mehr, außer Benjamin Golme. Aber das ist ja wohl, da setzt er sich auf den, ihr wisst, was ich meine.
Ja, so. Entschuldigung, aber da möchte ich ganz kurz rein. Andrea Nahles, Chefin der Arbeitsagentur, auch eine Versagerin bei der SPD gewesen, die sie dort hingesetzt haben. Jasmin Fahimi, wer erinnert sich denn noch an die? Die war doch auch mal Spitzenkandidatin für die SPD, ich glaube beim Europawahlkampf, war auch überhaupt nicht gut. Und die, bitteschön, ist doch jetzt Chefin der Gewerkschaft, Verdi, ne? Verdi-Chefin, ne? So. Also ganz im Ernst, die SPD hat alle ihre Versager in wichtige Positionen geschubst. Außer Per Steinbrück, der macht nur Vorträge.
Die Bauministerin wollen sie doch beim Bundesrechnungshof unterbringen.
Richtig.
Also, das existiert gar nicht, der Zusammenhang zwischen Risiko. Mal ein Beispiel. Ja? Ich habe ja gestern bei Kontrafunk zwei Witze gemacht in der Sendung. Der eine Witz lautete wie folgt. Ich lese ihn jetzt, das war kurz nach 21 Uhr, könnt ihr nachhören, wenn ihr wollt. Ich lese ihn jetzt mal eine tatsächliche Eilmeldung des Westdeutschen Rundfunks vor von 19.23 Uhr. Im Sendegebiet wurde ein leuchtendes Objekt am Himmel entdeckt. Es flog von Ost nach West und wurde von mehreren Orten gemeldet. Ich habe dann den Witz gemacht. Mein erster Gedanke war, das ist Lars Klingbeil, den schießt die SPD jetzt zum Mond. Ich finde, es ist ein mega Witz. Herr Joppe hat sich auch amüsiert.
Ja.
Während ich das erzähle, sehe ich in der Bild, dass es ein Meteorit ist und dass er Häuser beschädigt hat. Wenn der Meteorit jetzt nicht nur Häuser beschädigt hätte, sondern auch zwei Menschen umgebracht hätte, wäre mein Witz verdammt pietätlos gewesen. Und in anderen Sendeanstalten kann man übrigens für so einen Witz auch entlassen werden.
Natürlich.
Ein ehemaliger Kollege von uns, ich sage jetzt seinen Namen nicht, der hat mal einen Geisterfahrerwitz im ARD-Nachtprogramm gemacht und ist dafür rausgeflogen.
Ja.
Das heißt, ich gehe jeden Tag Risiken ein. Ich kann jeden Tag rausgeschmissen werden beim Kontrafunk, weil ich irgendeine Scheiße baue oder meine Nase nicht mehr gefällt.
Und wer ist noch Risiko. Im Amt? Lars Klingbeil.
Ja, richtig.
Ja, ist doch so.
So ist
oder,
es nämlich.
Ich meine, guck dir doch hier unseren Grünen, dem nächsten Ministerpräsidenten Cem Özdemir an. Berufspolitiker durch und durch, von der Pike auf, die ganze Zeit, immer und immer wieder. Ich meine, Flugmeilenaffäre und diverse Sachen, an die wir uns alle gar nicht mehr erinnern sollen, dass er dann auch mal ins EU-Parlament abgeschoben wurde und dann wie Phönix aus der Asche, wie hieß er damals noch, Türken-Elvis hat man ihn genannt, mit den langen Koteletten, ich weiß das noch, ja, sogar Leute von den Grünen haben ihn selbst so genannt. Und dann kam er wieder zurück, Phönix aus der Asche, an der grünen Spitze und jetzt ist er endlich der Ministerpräsident, der Nachfolger von Winnie, wobei das ist er noch nicht ganz, das muss man auch sagen. Erstmal, der weiß sich natürlich medial zu verkaufen. Der hat das Grünen-Logo von den Wahlplakaten getilgt, damit er bloß nicht mit den Grünen groß in Verbindung gebracht wird. Er hat auch auf die Wahlkampfauftritte vom grünen Spitzenpersonal in Baden-Württemberg größtenteils verzichtet, weil es war eine Cem Özdemir-Show. Und nur deswegen hat er auch die Wahl gewonnen. Aber ich frage mich jetzt, wie es wird bei der Regierungsbildung. Das ist vielleicht nochmal was für Feinschmecker. Weil wenn wir uns anschauen, die CDU liegt so knapp hinter den Grünen, dass beide Parteien 56 Sitze im neuen Landtag in Stuttgart bekommen. Und da muss man jetzt natürlich verhandeln. Und wie es Herr Hagel von der CDU so schön gesagt hat, haben sie eigentlich mal den Wahl-O-Maten gemacht? Also da haben die Grünen ja deutlich mehr gemeinsame Positionen mit den Linken als mit der CDU. Und da bin ich tatsächlich mal relativ gespannt, was da nachher bei rumkommen wird. Kleiner Spoiler-Alarm, ich glaube, dass weder Grünen-Wähler noch CDU-Wähler am Ende zufrieden sein werden.
Ich weiß aber schon, wer Ministerpräsident und wer Innenminister von Baden-Württemberg wird.
Aha.
Türken, Elvis und Neger Boris.
Meinst du, Boris
und die
kommt
grüne
ins...
Jugend tobt.
Richtig. Meinst du hier, unser Boris, der wird ins Kabinett aufgenommen?
Ich wünsche es mir auf jeden Fall. Aber er ist natürlich ein richtiger Querkopf. So viel Stress in der Koalition willst du eigentlich nicht haben. Aber gucken wir mal. Boris Palmer übrigens derjenige, der uns die Gebühr auf Einweggeschirr gebracht hat.
Richtig.
Das wollen wir in Berlin auch einführen. Und zwar genau die süße Maus, die ich als süße Maus zu den Grünen geholt habe und jetzt Bezirksbürgermeisterin von Kreuzberg ist, hat das eingebracht als Idee, dass wir für unser Dönerpapier Verpackungsabgabe zahlen soll. Das hat sie eingebracht und sie hat damit tatsächlich die anderen Bürgermeister hinter sich gebracht und es soll auch für Berlin kommen. Schönen Dank an Boris Palmer, schönen Dank an die Ökostalinisten aus Freiburg, schönen Dank an die Ökostalinistin Clara Herrmann, meine gute alte Freundin. Hätte ich dich doch zur FDP geschleppt, mein Kind.
Es gab gestern auch diese schöne Frage in irgendeiner politischen Runde, ob denn jetzt der Sieg von Cem Özdemir den Grünen auch Rückenwind für die kommenden Wahlen geben wird. Meine persönliche Ansicht dazu ist, also in Rheinland-Pfalz glaube ich nicht, weil die Grünen da auch irgendwo unter Anno Dazumal laufen. Und in Berlin ist es auch schwierig. In Berlin sind sie gar nicht so schlecht. Aber die Grünen in Berlin sind ja komplett andere Grünen als die, für die Cem Özdemir steht. Als die für die Grünen in Baden-Württemberg bisher, die mit der CDU regiert haben, wofür die bisher standen. Das ist eine komplett andere Partei. Und wie gesagt, nicht umsonst hat er komplett verzichtet auf grünen Rückenwind, der wahrscheinlich eher ein Gegenwind geworden wäre für Cem Özdemir im Wahlkampf. Aber trotzdem, es wird sehr, sehr spannend werden und die Grünen sind lange nicht weg vom Fenster, nur weil es keine Ampelregierung mehr gibt. Nur weil sie irgendwie jetzt gerade mit einem relativ unpopulären, Franziska Brandner, genau. Die saß gestern auch bei Karin Mioska. Meine Güte, war die unsympathisch. Aber das ist völlig egal, weil die haben ihre Freunde ins Trockene gebracht. Die haben die wichtigen Leute bei den NGOs und die sind jetzt nur gerade mal wieder ein bisschen runtergetaucht. Und wenn wir nichts tun, dann kommen die auch genauso wieder hoch.
Das kannst du nicht ausdenken. Die Brandner und der Banatschak, also die grünen Vorsitzenden, die feiern jetzt einen Mann, der einen Wahlkampf gegen die Grünen gemacht hat, nämlich Cem Özdemir. So eine dreiste Truppe ist das. Ich kann das alles nicht mehr. Omid Noripur hat gesagt, Baden-Württemberg könnte eigentlich eine Blaupause sein für die anderen Landesverbände. Das heißt, Omid Noripur sagte, wir müssen das viel stärker profilieren auf die unterschiedlichen Begebenheiten vor Ort. Also der Cem macht da so einen pseudokonservativen Wahlkampf und distanziert sich von unseren eigentlichen Positionen. Aber in Hamburg sieht das natürlich ganz anders aus. In Berlin sieht das natürlich ganz anders aus. Das heißt, in Berlin müssen die Grünen eigentlich einen Anti-Israel-Wahlkampf machen und sich mit der Straße solidarisieren. Das wäre dann da eben angezeigt. Okay, kann man so machen, aber es ist so ein bisschen das Mandami-Ding, was ich sehe. Also Mandami, wo auch immer das M hinkommt oder das N hinkommt, weißt du was, das kann er sich selber aussuchen, der Bürgermeister von New York. Der hat einen Wahlkampf gemacht, wo er allen alles versprochen hat. Er ist überhängig. Ja, und dann machen wir jetzt hier kostenlose Lebensmittelläden und dann werden wir hier Leute enteignen, dann werden wir die Mieten deckeln, dann bauen wir da Wohnungen und das wird alles richtig geil. Mhm. Hat er denen alles versprochen, wurde er gewählt. Die New Yorker sind in etwa so schlau wie die Freiburger. So, genau so musst du das in Berlin auch machen. Aber das hat halt mit Demokratie nichts zu tun. Aber das ist denen scheißegal, denn den Leuten ist die Demokratie scheißegal, der CDU ist das Land scheißegal, die machen genau das, was ihre Machterhalt dienen könnte. Sie haben nämlich Schiss von der AfD und deswegen gehen sie mit der AfD nicht zusammen und sie haben unfassbaren Schiss vor den Linken. Und dazu, das ist mein letztes Wort und ich werde das genauso auch am Donnerstag möglicherweise nochmal sagen. Wir machen die gleiche Folge wie heute nochmal am Donnerstag. Diese Folge war heute wichtig genug, um sie zweimal abzuspulen mit ein paar mehr Videos. Mein Gedanke des Tages ist nämlich heute folgender. Die CDU geht nicht mit der AfD zusammen, weil sie darauf scheißt, wie es dem Land geht. Ansonsten würde sie ja, wenn ihr Wahlprogramm richtig wäre, mit der AfD zusammengehen und ihr eigenes Wahlprogramm umsetzen.
Ja.
Macht sie aber nicht. Sondern lässt sich bedrohen von den Medien, die ja hier mal wieder gezeigt haben, welche Macht sie entfalten können. Lässt sich bedrohen von den Linken in der Politik. Lässt sich bedrohen von den Linksextremen auf der Straße, die ihnen die Parteizentralen niederschlagen, kaputt schlagen. Und alles tun sie wahrscheinlich am ehesten für den lieben Frieden in Deutschland. Mhm. Euch ist dabei egal, dass ihr in Ländern wie Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt 37-40% der Wähler ignoriert. Deutschlandweit mittlerweile schon jeden vierten Wähler ignoriert und ihn ausschließt. Sie schließen die AfD und ihre Wähler aus von den demokratischen Prozessen, weil sie versuchen, sie aus dem Fernsehen fernzuhalten. Wenn sie ins Fernsehen kommen, sie schlecht zu behandeln. In den Parlamenten nicht die gleiche Rechte haben. Ihnen versuchen, die Auftrittsräume zu nehmen. Sie überall beschimpfen, wo sie auftauchen. Ihre Kommunalpolitiker bedrohen, ihnen ihre beruflichen Existenzen zerstören. Das sind die Realitäten. Ihnen ihre Konten wegnehmen. Das sind die Realitäten in diesem Deutschland, Freunde. Und da kann mich keiner widerlegen. Und all diese hochbezahlten Intendanten, diese hochbezahlten Chefredakteur von ZDF und ARD haben das noch nie so gesagt, weil sie einfach gottverdammte Lügner sind. Ich bin so wütend, Leute, weil es auf der Hand liegt, dass alles, was ich sage, richtig ist, okay? Und weil ich damit einfach nicht durchdringe. So, und jetzt aber der abschließende Gedanke. Diese Partei AfD und ihre Wähler müssen wir fernhalten für den Frieden in unserem Land, sagen sie. In Wirklichkeit halten sie sie fern von diesen, von der demokratischen Teilhabe, weil sie Angst davor haben, dass die Linken ihnen das Land in Trümmern legen und sie in Grund und Boden schreiben. Davor haben sie Angst. Die Linken wollen die Diskurshoheit, weil ihre liberale Demokratie, Trademark, das, was sie erfunden haben, was sie definiert haben, nach ihren Spielregeln zu funktionieren hat. Das ist aber keine Demokratie, das ist eine ganz andere Form von autoritärer Herrschaft, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was sie eigentlich sagen. Und sie drohen, wenn ihr das nicht nach unseren Regeln macht, dann zünden wir das Land an. Punkt. Mhm.
Und welche Macht Linke und linke Medien haben, das haben wir ja unter anderem eben auch bei Manuel Hagel, dem Spitzenkandidaten, gesehen, was dort alles ausgegraben wurde. Und vielleicht noch eins, ich hatte vorhin ja die Sendung Karin Mioska Sonntagabend erwähnt und da war zu Gast eben Frau Brandner von den Grünen als Chefin. Dann war Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther dort als Repräsentant der CDU, der ja auch dort mit den Grünen regiert. Und eigentlich hätte dann ja in diese Runde noch der andere Wahlsieger, nämlich die AfD, gemusst, zumindest meiner Meinung nach. Hat man aber lieber darauf verzichtet und den Journalisten Robin Alexander hingesetzt, der eigentlich in weiten Teilen so ungefähr das vertreten hat, was Daniel Günther vertritt. Und das nennen sie dann Vielfalt. Und dann sagen sie ja, für diese Vielfalt, ich meine, das ist doch eine große Vielfalt, da haben wir doch von CDU bis Grünen alles dabei. Okay, die kuscheln in Baden-Württemberg, aber sonst sind die ja ganz andere politische Lager. Und dafür müsst ihr jetzt allerdings auch bitteschön euren Rundfunkbeitrag zahlen und dafür werden wir dann noch weitere Berichte machen. Ob die dann gegen eine SPD gehen oder natürlich weiterhin gegen die AfD, das überlasst ihr mal schön uns, weil wir leben in einer Demokratie, in der ihr für uns zahlt und in der wir das Programm machen, das wir machen wollen. Und das ist links. Und es bleibt auch so.
Ja, wir haben leider noch 5 Minuten uns Zeit, wir müssen noch weiterreden.
Ach was.
Unser gemeinsamer Freund Walter Hartmann hat zum Auftritt von Daniel Günther auch gesagt, ich weiß gar nicht, war der jetzt da eigentlich als Ministerpräsident oder als Privatperson? Der hatte doch auch wieder dieses Wimpel an vom Land Schleswig-Holstein. Das deutet darauf hin, dass er als Ministerpräsident da war. Aber dieses Wimpel hatte er ja auch an, als er bei Markus Lanz gesessen hat. Mhm. Wir leben wirklich in einem Land, wo Daniel Günther als Ministerpräsident vorgestellt wird, während der Sendung noch sagt, ich bin als Ministerpräsident hier, eine Anstecknadel von seinem Bundesland hat und danach entscheidet ein deutsches Gericht, nee, es war Privatperson. Also es ey, krass, Alter, wirklich. Ich frage mich, was hier eigentlich los ist.
Ich finde es immer wieder schön, dieses am Revers, diese Sticker, diese Plaketten, die man da trägt, das machen
Pins,
ja ganz...
Die nennen sich Pins.
Pins, genau, die Pins. Bei ihm war es jetzt eben von seinem Bundesland, bei der AfD, die tragen ja gerne die Deutschlandflagge und ich finde das immer so witzig, man muss da wirklich mal aufs Detail gucken. Wenn die von AfD-Politikern getragen wird, diese Plakette, diese Pins, dann sind es Nazis, weil die haben ja die deutsche Flagge. Das sind auf jeden Fall Nazis. Also ich habe mittlerweile mindestens genauso viele CDUler gesehen, unter anderem Philipp Amthor, die auch die Deutschlandflagge da tragen. Aber das ist völlig okay, weil das, na, Patriot ist ja auch schon wieder so miefig, piefig besetzt. Das sind einfach Deutschlandliebhaber. Die mögen das Land und das zeigen die und das ist gut so. Bei der AfD ist es aber verboten.
So, wir haben aber noch ein Wort. Ein Wort müssen wir noch kurz verlieren. Da haben wir ja auch schöne Geschichten zu, nämlich ein Wort zur FDP.
Oh, ja. Mhm.
Das Krasse ist ja, wir haben jetzt ja noch 4 Landtagswahlen vor uns. Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. In diesen 4 Bundesländern ist die FDP zum Teil gar nicht mehr drin oder wird jetzt rausfliegen. Das heißt, am Ende des Jahres werden wir möglicherweise eine Situation haben, dass die FDP noch in 3 von 16 Landtagen vertreten ist.
Ja, und ich hatte heute am Rande irgendwie eine Überschrift gesehen, dass irgendeine FDPlerin sich jetzt die Haare abschneidet, weil sie hatte gewettet, dass die in Baden-Württemberg in den Landtag kommen, sind sie ja eben nicht. Ich dachte, wer ist das denn? Die kenne ich irgendwie überhaupt nicht. Also bestimmt so eine baden-württembergische Lokalpolitikerin. Ach nee, ist die Generalsekretärin der Bundes-FDP. Und das sagt schon sehr viel aus, dass ich als Politikredakteur die eigentlich gar nicht kenne. Und das ist ein prominenter Posten. Also Christian Lindner hatte den unter anderem mal inne. gut, die Frau ist anscheinend einfach egal, genauso wie die Partei egal geworden ist.
Klären Sie mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Was jetzt mit den Haaren? Sie wollten sie abschneiden, wenn sie aus dem Landtag rausfliegen. Was passiert da jetzt?
Ich ziehe durch.
Wann? Wo? Wie?
Also nicht heute Abend, nicht hier, aber in der nächsten Woche.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ich lasse meine Haare und gehe in den Kampf.
Ja, fallen die Prozente und es fallen die Haare.
Ich lasse meine Haare und gehe in den Kampf.
Geil.
An ihrer Seite im Schützengraben Agnes-Marie Strack-Zimmermann, die diese Partei dann auch wirklich nochmal richtig unter die 5%-Hürde gedrückt hat.
Ja, ja. Ich habe mir letztens nochmal so ältere, wie sagt man so schön, Tondokumente und Videodokumente angeguckt. Also im Endeffekt so Kohl-Genscher-Zeit und die FDP früher. Und das war ja wirklich mal eine Partei, die stand für Freiheit, für liberale Märkte. Die stand für, die schützenswerte Freiheit jedes einzelnen Individuums in Deutschland. Und natürlich auch für offene Märkte und für Wirtschaftsfähigkeit. Gerade jetzt, in diesem Zeitpunkt, wo wir in Deutschland krasse Deindustrialisierung erleben, bräuchte es eigentlich, meine Meinung, eine FDP von vor 20 Jahren, von vor 30 Jahren, von mir aus. Ich habe mich an Westerwelle, 10 Jahre ist er jetzt tot, habe mich an Westerwelle noch erinnert, was der außenpolitisch rausgehauen hat. Man kann ja zu dem stehen, wie man möchte, aber das waren clevere Sätze, die er da gesprochen hat. Und dann spätestens mit Corona hat die FDP so einen Murks gemacht, hat so gegen ihre eigenen ursprünglichen Werte verstoßen. Und ich finde, sie ist völlig zu Recht da, wo sie jetzt ist. Und die FDP, die es aktuell gibt, die kann weg. Die braucht niemand mehr. Und da sind 3 Landtage schon zu viel.
Der Parteivorsitzende der FDP erinnert mich an einen deutschen Schriftsteller. Weißt du, wer das ist, der Parteivorsitzende der FDP?
Nein. Also ja, ich kenne ihn, ich habe das Bild vor Augen, aber den Namen, keine Ahnung.
Ja, bestimmt, fällt dir gerade nicht ein. Ja, ja. Ist aber okay, ich musste auch nachgucken. Ja?
Ja, ja.
Es ist Christian Dürr.
Und ach ich mein Gott, immer, der Dürr, natürlich.
Reichlich Dürr und reichlich matt, wie Friedrich Dürrenmatt. Abschließend noch ein paar Anekdoten, wo ich endgültig mit der FDP abgeschlossen habe. Nummer 1 während Corona. Mhm. Und dann kam Smudo mit seiner Luca-App, diese Stasi-Nachverfolgungs-App.
Ja.
Und er saß in der Talkshow und machte gesagt, bip, und dann steige ich in die Bahn, bip, und dann gehe ich ins Restaurant, bip, und dann bin ich im Supermarkt, bip, und überall bip, bip, bip. Überall ist es nachverfolgbar. Und ich sitze davor und denke mir, was ist denn das für eine Horrorvision?
Ja, ja.
Und da sitzt dann da Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, eine der Bürgerrechtspolitikerinnen der FDP, Justizministerin früher gewesen, und nickt wie so ein Wackeldackel mit dem Kopf und findet das total geil, die Idee, dass die Bürger mit ihrer Luca-App bip, bip, bip komplett nachverfolgbar werden. Da war es für mich schon nahezu vorbei.
Ja.
Dann kam Agnes-Marie Strack-Zimmermann und wiederholte bei Weltnachrichtensender die absolute Lüge, dass ja im Grunde genommen alle oder ich sag mal über 90%, ich weiß nicht, ob sie 100% oder alle gesagt hat oder 90 oder 95%, der schwerkranken Corona-Patienten ungeimpft sind. So eine dreiste Lüge.
Ja.
Dann habe ich ihr eine Presseanfrage geschickt. Damals waren wir noch bei einer internationalen Nachrichtenagentur. Nie darauf geantwortet. Das war der nächste Moment. Und der dritte Moment war, als Christian Lindner im Deutschen Bundestag von Freiheitsenergien gesprochen hat.
Oh ja. Ja.
Nichts ist unfreier, als sich abhängig zu machen, ob die Sonne scheint oder der Wind weht. Das ist vorsintflutlich. Das hat mit einer souveränen Energieversorgung nichts zu tun. Das ist das Gegenteil von Freiheit. Und die FDP haben dieses Land mit den Grünen über den Abgrund gestürzt. Und jetzt verkauft er Autos. Der Aufschneider. Das ist ein Aufschneider. Christian Lindner war ein Aufschneider. Ich mag ihn ganz gerne. Ja, ich vermisse ihn sogar. Aber er war ein Aufschneider. Dem traue ich nicht über den Weg.
Ja, ja, völlig richtig. Und vielleicht eins noch. Die AfD sagt ja, wie ich auch finde, völlig zu Recht, dass in Baden-Württemberg und auch in anderen Bundesländern eine Mehrheit mittlerweile rechts der Mitte wählt. Konservativ, rechtskonservativ, wie auch immer man es nennen möchte. Damit gemeint sind die Werte, die Union und AfD zusammen einfahren. Gleichzeitig aber konnte man gestern zumindest bei Nachwahlbefragungen bei CDU-Wählern in Baden-Württemberg sehen, dass 70% von denen dort absolut keine Koalition mit der AfD möchten. Auf gar keinen Fall. Ja, und was bleibt denn da nur übrig? Nur die Grünen. Also Entschuldigung, die CDU hat für mich genauso fertig wie die anderen Altparteien und deren Wähler genauso, wenn man doch aus der Geschichte nichts gelernt hat, was die Union, was die CDU in der Vergangenheit gesagt hat und was sie dann gemacht hat, beziehungsweise nicht gemacht hat. Dann immer noch zu sagen, wir wählen die und nicht, weil die AfD, sondern mit den Grünen oder mit der SPD. Also Entschuldigung, da hast du fertig.
Liebe Leute, wir haben auch fertig für heute. Nochmal eine Bitte an euch, wenn ihr noch einen Euro übrig habt und euch das was wert ist, was wir machen, ja, uns schätzt, dann wäre es toll, wenn ihr uns unterstützen könntet. Per PayPal oder per Banküberweisung, unsere Schleusen sind geöffnet und wir möchten uns bei allen bedanken, die da bereits mitgemacht haben.
So ist es. Basta.berlin ist unsere Webseite. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, und ein anstrengendes Wochenende geht zu Ende. Eine nicht minder anstrengende Woche liegt vor uns. Aber ich freue mich drauf und hoffentlich sei da mit dabei.
Hey Joppa, wenn du weiter rumheulst, dann schicke ich dich bald als Inklusionslehrerin in die schwer erziehbaren Schule. Ey, ich muss noch was zur Inklusion sagen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, weil das ist ein Mega-Aufreger. Ich habe sowas vorbei, ist ein Mega-Aufreger. Aber nicht heute. Schade, das tut mir so weh. Ich habe es sogar schon versprochen hier zu Hause. Aber das war's für heute. Leute, ich weiß, es gibt Menschen, die uns hören, die sind noch älter als ich. Ich bin jetzt demnächst 43 Jahre alt, aber ich kenne die Kontroverse um die bösen Onkels. Es gibt bestimmt Leute, die damals in Frankfurt in den 80ern schon auf dem Konzert waren, als es da irgendwie noch um Türken-Gangs ging oder Türkenklatschen. Das war sicherlich unangenehm. Aber was ich so spannend finde, in meiner Kindheit, Jugend waren die Onkels als totale Nazi-Band verfemt. Ging gar nicht, aber es war so eine typische Konvention, wenn man sich dann mit der Geschichte der Band irgendwann mal angefreundet hat und beschäftigt hat, dann klang das irgendwie in den Nullerjahren schon ganz anders und heute sind die Onkels sowas von Mainstream und total geläutert, also alle sagen, ja, Onkels ist schon irgendwie in Ordnung und es gibt Riesenkonzerte, darum zitiere ich diese Band heute, lieber stehend sterben, als kniend leben. Mein Name ist Benjamin Kolmer, bis bald.
Mein Name ist Marcel Joppa, bis dahin und tschüssi.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort, Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport, denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten, bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.